Theresa Leisgang und Raphael Thelen verbinden zwei Dinge im Leben, die sich eigentlich seit Jahrzehnten in Deutschland im Journalismus widersprochen haben. Sie sind Journalisten und sie sind auch Aktivisten. Vielleicht kann man das aber auch bei manchen Themen schwer voneinander trennen. Theresa Leisgang ist mit ihrem Partner Raphael Thelen an Orte gereist, um zu erfahren, wie die Klimakrise die Menschen weit im Süden oder weit im Norden unserer Erde beeinflusst. Anders gesagt, die unter den Folgen des Klimawandels schon leiden. Aber sie haben auch gehofft, Lösungen zu finden. Zwei am Puls der Erde, so heißt ihr Buch. Und darin erzählen sie von ihren Erfahrungen. Nun sind Theresa Leisgang und Raphael Thelen bei uns auf RBB Kultur zu Gast. Hallo.
Hallo, guten Nachmittag.
Hallo, Raphael.
Was gab denn den Anstoß zu eurer Reise? Wann seid ihr aufgebrochen?
2019 war dieses Dürrejahr, als es auch in Brandenburg ganz viele Waldbrände gab, als ganz viel Landwirtschaft betroffen war. Und es war ja gleichzeitig das Jahr, in dem Fridays for Future so groß war. Und Theresa und ich haben uns nochmal sehr reingekniet ins Thema und sehr viel informiert und nochmal begriffen, wie groß das Thema ist und dass es auch unsere Zukunft bedroht. Und da hatten wir das Gefühl, wir wollen was tun.
Und wie habt ihr entschieden, dass ihr wegfahren müsst? Weil du hast gerade gesagt, Raphael, dass ja hier auch in Brandenburg in Deutschland war das große Dürrejahr. Es gab Waldbrände, es hat viel zu wenig geregnet. Also warum dann die Reise?
Ja, es war tatsächlich so eine Fahrt mit dem Fahrrad durch den Landkreis Oder-Spree, wo wir irgendwie unter so richtig alten Eichen langgefahren sind, die einfach irgendwie so ganz trockenes Laub schon hatten im August und wir gemerkt haben, wow, okay, anscheinend ist hier so wenig Wasser, dass selbst diese Bäume kein Wasser mehr bekommen. Wie sieht es dann irgendwie irgendwann aus mit unseren Gärten, mit unseren Pflanzen, die wir irgendwie bei uns im Garten haben? Und das war, glaube ich, so ein kleiner Schockmoment, der dann eben sich dazu gewandelt hat, so nochmal reinzugucken, wie geht es denn anderen Leuten heute schon? Also bei uns geht es jetzt vielleicht den Landwirten, den Landwirtinnen nicht so gut oder einzelnen Bäumen. Aber woanders ist die Klimakrise ja schon viel realer. Und um das wirklich abzubilden, um so ein bisschen diese Emotionen auch mitnehmen zu können, wirklich zu verstehen, was bedeutet es denn für Menschen in Südafrika, die unter einer viel stärkeren Dürre schon gelitten haben, die weiterhin andauert. Was bedeutet es denn für Leute in Mosambik, die ja, deren Häuser wirklich komplett zerstört wurden von dem Sturm? Sowas ist ja bei uns einfach noch nicht Realität, aber in vielen Teilen der Erde eben schon. Und deswegen war der Plan, einmal durch alle Klimazonen zu reisen, um das ja ein bisschen besser verstehen zu können.
Los ging's am Kap der guten Hoffnung. Was ist da zu beobachten?
Wie Theresa gerade schon meinte, es gab eine sehr schwere Dürre vor einigen Jahren, die einige Jahre angedauert hat. Und es wäre fast so weit gekommen, dass Kapstadt als erster Großstadt der Welt das Wasser ausgegangen wäre. Der sogenannte Day Zero, an dem wirklich dann einfach kein Wasser mehr aus den Leitungen kommt, sondern es nur noch ganz wenige zentrale Wasserstellen gibt, an denen die Menschen sich hätten versorgen können.
Also ich muss nochmal nachfragen, gab es diesen Day Zero oder war der nah?
Also die Sache ist die, diese Dürre, das war die schwerste seit 300 Jahren, die hat halt eben bedeutet, dass die Grundwasserpegel gesunken sind und Kapstadt bekommt eigentlich das Wasser von riesigen Stauseen und weil es nicht geregnet hat, wurden die eben nicht aufgefüllt. Und Day Zero ist im Prinzip der Begriff, den die Regierung diesem Tag gegeben hat, an dem wirklich für niemanden, egal wie reich oder arm diese Person ist, in der ganzen Stadt mehr Wasser zur Verfügung gewesen wäre. Und das konnte Gott sei Dank abgewendet werden, weil die ganze Stadt sich eben gemeinsam zusammengetan hat. Da gab es verschiedene Mechanismen, aber unter anderem haben alle Bewohnerinnen und Bewohner zusammen es geschafft, den Wasserverbrauch auf die Hälfte zu senken innerhalb eines Jahres. Und das ist schon eine extreme kollektive Leistung, gerade in einem Land, was so zerrissen ist durch Rassismus. Also es ist immer noch total stark getrennt dort, alle Lebensbereiche zwischen den eher ärmeren schwarzen Menschen und den Weißen, die da in den Villen leben und riesige, große Pools haben zum Beispiel, die sie dann halt in der Dürre nicht mehr befüllt haben. Und ja, dadurch hat es eben geklappt, diesen Day Zero abzuwenden. Er ist nicht eingetreten.
Also durch Zusammenhalt. Es war euch ja wichtig, auch Geschichten zu erzählen, die nicht nur traurig sind. Also jetzt zum Beispiel in diesem, es ist ja ein schlimmes Szenario, dass das Wasser ausgeht und dass man kein Wasser mehr hat. Und liegt es denn daran, dass ihr Hoffnung machen wolltet, dass auch Menschen Hoffnung brauchen, um dazu bereit zu sein, sich für Klimaschutz einzusetzen?
Ich glaube, wir haben gar nicht so nach vorne gedacht, sondern es war wirklich diese Angst, die wir gespürt haben, damals in Brandenburg, aber auch an vielen anderen Tagen, die uns auf diese Reise geschickt hat. Aber natürlich ist es wichtig, Hoffnung zu haben, um, naja, auch um weiterzumachen, um morgens aus dem Bett aufzustehen. Ayaka, eine junge Aktivistin, eine junge Schülerin aus Südafrika, sagte, als sie den Umfang der Klimakrise begriffen hat, gab es Tage, an denen sie sich gefragt hat, warum überhaupt noch aufstehen, warum überhaupt noch in die Schule gehen, wenn doch eh alles zusammenbricht.
Ja.
Und natürlich kann dann selber aktiv werden, einem selbst, aber auch anderen Hoffnung schenken.
Wo habt ihr denn noch hoffnungsvolle Geschichten gefunden, wie man umgehen kann, dem Klimawandel begegnen kann?
Ja, wir sind weitergereist mit dem Bus 3000 Kilometer über Land nach Mosambik. Und wir wollten dorthin fahren, weil wir eben genau ein Jahr nach dem schlimmsten Zyklon, Wirbelsturm, der jemals auf der Südhalbkugel der Erde aufgetreten ist, die Frauen treffen wollten, die dort sich organisiert haben. Und da sind wir in ein Dorf gefahren, in der Nähe von der Küstenstadt Beira, und haben eben so ein Netzwerk getroffen von Frauen, die ja im Prinzip sowas wie Nachbarschaftshilfe für andere Nachbarinnen in der ganzen Region organisiert haben. Und zwar waren die damit so erfolgreich, dass sie es halt geschafft haben, genau den Leuten irgendwie ja, Support zu schenken und für die Leute da zu sein, die es wirklich gebraucht haben und die ganz oft durchfallen durch so ein Raster von Katastrophenhilfe. Also die großen NGOs kommen ja nach sowas, was wir Naturkatastrophe nennen, was aber eigentlich immer mehr Folgen des Klimawandels sind. Und ja, es gibt einfach riesige Verteilstellen, wo man sich dann irgendwie so das Allernötigste abholen kann. Man muss da ewig anstehen. Und diese Frauen haben halt verstanden, naja, vielleicht eine alleinerziehende Mutter oder eine Witwe oder eine Frau im Rollstuhl, die hat überhaupt nicht die Möglichkeit, dahin zu gehen und sich da stundenlang anzustellen. Und dieses Netzwerk hat es dann eben geschafft, so den Leuten ja Hilfe zu bringen, die es wirklich am nötigsten brauchten.
Und ein Jahr nach dem Zyklon dahin zu kommen und diese Frauen zu treffen in ihrem Haus, wo sie sich immer treffen und zu sehen, wie die sich unterstützen und wie die sich selber da rausgezogen haben, wie die lachten, wie die Trommel spielten, wie die tanzten, das war, ja, das war ein Moment von Hoffnung zu sehen, man kann Krisen gemeinsam auch überwinden.
Nun hast du gerade gesagt, Theresa, dass ihr mit dem Bus nach Mosambik gereist seid. Wie seid ihr überhaupt gereist? Also von Kap der Guten Hoffnung bis an den Nordpol durch alle Klimazonen?
Also uns war es, glaube ich, wichtig, so die Menschen wirklich zu treffen, die heute schon von der Klimakrise betroffen sind, die irgendwie heute da schon Lösungen finden, von denen zu lernen. Und deswegen haben wir gesagt, wir machen das nicht so wie sonst im Journalismus, dass man schnell von einem Termin zum nächsten weiterfliegt, sondern wir nehmen uns Zeit und wir muten das unseren Rücken zu und wir packen einfach alles in einen Rucksack und damit ist es einfacher, über Land zu reisen. Das war der Plan und wir sind aber nur von Südafrika bis an die Grenze von Malawi gekommen, weil dann ja, dann hat uns irgendwie eine andere Krise eingeholt, nämlich
Corona.
Corona. Ja, da sind dann die Grenzen zugegangen und wir konnten nicht mehr weiterreisen. Und ja, es war ziemlich schwer für uns in dem Moment zu akzeptieren, dass jetzt irgendwie so die Berichterstattung über eine andere große globale Krise komplett den Klimawandel irgendwie so nach hinten drücken würde. Aber letztendlich mussten wir dann zurück nach Berlin.
Und dann wieder von neuem starten, als es dann wieder ging. Ich hatte es eingangs erwähnt, ihr beide seid auch Journalisten. Theresa, du hast an der katholischen Journalistenschule in München gelernt und du bist auch Campaignerin. Ein Verlag, habe ich gelesen, wollte dich nicht beauftragen, Theresa, sondern nur Raphael Thelen, weil Theresa sich für Sea-Watch engagiert hatte. Stimmt das?
Ja, ich meine, so eine riesige Reise, so eine riesige Recherche, das war wirklich eine Wahnsinnsarbeit, irgendwie das vorzubereiten. Und wir hatten verschiedene Magazine und Zeitungen angeschrieben und gefragt, ob die da mit uns kooperieren wollen, ob die uns quasi auf die Reise schicken. Das bedeutet eben auch die Finanzierung. Und für mich war, glaube ich, einfach immer klar, die Klimakrise ist nicht so ein Thema wie das Fußball-EM-Finale oder nicht mal wie die Bundestagswahl, sondern eigentlich müssen wir da so in viel größeren Dimensionen denken. Und nachdem ich das Handwerk gelernt hatte an der Journalistenschule, war es für mich jetzt nicht so bedeutend, was ich da in den Jahren zwischendrin gemacht habe, sondern ich habe einfach gemerkt, im Journalismus passiert da noch nicht so viel, wie ich es mir wünschen würde. Und ich würde selber gerne mehr Geschichten lesen, die mich wirklich mitnehmen auf so eine Reise, die mich verstehen lassen. Ja, was bedeutet es denn eigentlich für eine Familie mit 4 Kindern, wenn da irgendwie nur noch 25 Liter Wasser da sind für die ganze Familie? Und deswegen habe ich mich dann wieder einfach als Journalistin gesehen, habe gesagt, ich kann die Fakten recherchieren und mich hier an den Pressekodex halten und deswegen auch als Journalistin ja, losreisen. Aber genau, verschiedene Verlage haben da gesagt, das muss man klarer abgrenzen. Und im Endeffekt ist es ja die Frage, ist eine Journalistin, die über die Klimakrise berichtet, dann automatisch schon Aktivistin, wenn sie sich wünscht, dass sich die Verhältnisse ändern. Ich glaube, diesen Vorwurf hören gerade viele Kolleginnen
Genau, ja.
auch. Ja.
Also ihr wolltet möglichst offen aber auch in diese Länder reisen, also ohne These und schauen, was euch begegnet. Habt ihr den Eindruck, dass es gelungen? Also die Offenheit
Ja,
zu
ich
behalten?
glaube.
Weil ihr schreibt auch, dass ihr selber vom Patriarchat ja so geprägt seid und deswegen doch irgendwie vielleicht einen anderen Blick hattet.
Wir haben sicherlich, sind wir natürlich mit unserem eigenen Blick losgefahren, aber oft unter Auslandsreporterinnen ist es ja so schlechte Praxis, dass man schon bevor man losfährt oder fliegt, eigentlich schon sehr genau weiß, welche Geschichte man mit nach Hause bringen wird. Und das haben wir halt dieses Mal anders gemacht. Wir wussten, welche Themenblöcke wir recherchieren wollen, sowas wie Dürre, sowas wie Frauenrechte und Klimakrise, sowas wie kollabierende Ökosysteme, aber wir wussten nicht, wer die Protagonistinnen sein würden. Wir wussten noch nicht genau, wie die Geschichte laufen würde. Und dadurch haben wir natürlich Einsichten gehabt, die wir so nicht erwartet haben.
Theresa Leisgang und Raphael Thelen haben ein Buch über den Klimawandel geschrieben. Zwei am Puls der Erde heißt es, eine Reise zu den Schauplätzen der Klimakrise und warum es trotz allem Hoffnung gibt. Erschienen ist es im Goldmann Verlag. Vielen Dank für euren Besuch heute auf RBB Kultur.
Sehr, sehr gerne.
Danke für die Einladung.